predige heute Morgen über einen Vers aus dem Psalm 25, den Vers 3, die erste Hälfte. Nein, keiner, der auf dich harrt, wird zu Schanden. Nein, keiner, der auf dich harrt, wird zu Schanden. Schon interessant, wenn in der Bibel ein Satz mit Nein anfängt. Harren heißt vertrauend abwarten. Also keiner, der auf dich vertrauend wartet, wird zu Schanden. Ich weiß nicht, wie oft Sie im Leben schon gewartet haben. Ich könnte mir vorstellen, eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob Sie gerne warten. Die wenigsten werden das wahrscheinlich tun. Aber es ist ja immer die Frage, worauf warte ich eigentlich? Zum Beispiel zwischen Obertshausen und Rimbrücken warteten wir viele Monate auf die Fertigstellung einer Verbindungsbrücke. Die ist jetzt fertig. Das Warten konnte man nicht abkürzen. Oder vielleicht hat jemand Möbel bestellt und wartet jetzt, dass endlich die 12 Wochen vorbei sind oder wie viele das dauert, bis sie kommen. Oder hat einen entscheidenden Arzttermin, auf den er wartet. Oder vielleicht sogar einen Hochzeitstermin. Oder hat einen Handwerker bestellt oder wartet auf eine Geburt. Ich denke, ein großer Teil unseres Lebens besteht aus Warten und auch Erwarten. Wahrscheinlich kennen Sie diese Überlegungen, die jeder von uns kennt. Wenn ich erst mal 18 bin, dann kann ich. Wenn ich erst mal verheiratet bin, dann wird alles. Wenn ich erst einmal umgezogen bin, und immer dieses Wenn, dann, und dann erwartet man, dass dann vieles sehr schön und weitreichend positiv sich verändert, so haben wir meistens einen Spannungsbogen zwischen Erwartung und Erfüllung. Allerdings gibt es ja auch negative Erwartungen. Das ist dann eine Befürchtung, dass man schon einen Termin herbeifürchtet. Was wird dann wohl passieren, wenn ich das höre oder erlebe an diesem Tag? Trotzdem ist so ein Spannungsbogen zwischen Erwartung und Erfüllung. Und vieles hat mit Warten zu tun im Leben. Ja, das Leben ist so ein zeitlicher Ablauf. Es werden immer wieder Punkte und Tage erreicht, wie so ein Weihnachtsfest. Wie viele haben vorbereitet, haben Pläne geschmiedet, ihre Beziehungen geknüpft, Gäste eingeladen. Und jetzt ist das Fest da und schon fast vorüber. Oder das Jahresende kommt bestimmt. Oder dann der Urlaub, der geplant ist. Oder vielleicht für jemand das Ende seiner Arbeitszeit, dass er jetzt in den Ruhestand geht. Und irgendwann kommt dann auch einmal der Tag des Todes. Der wird auch kommen und dann werden wir vor Gott stehen, beziehungsweise auch Gemeinschaft mit ihm haben. Und genauso wie jeder Tag bisher kam, wird dann auch diese Phase kommen der Ewigkeit, in der wir eine ganz andere Gemeinschaft haben werden, noch und viel enger als hier. Die Frage ist, welche Rolle spielt Gott bei all diesen Erwartungen und all dem Warten? Das ist sicher ein großer Unterschied, ob er mir bekannt ist oder ob es ein unbekannter Gott ist für mich. Wenn Gott unbekannt ist, bleibt vieles im Dunkeln, rätselhaft, teilweise ohne Sinn. Obwohl ich denke, dass jeder Mensch Anzeichen der Führung Gottes erlebt in seinem Alltag, viele in der Form der Bewahrung, dass sie feststellen, aha, jetzt hätte auch alles schieflaufen können, aber irgendwie hat da jemand seine Hand über mich gehalten und dadurch kam ich da gut hindurch, so wie das auch bei dem Buch Hiob einmal steht, Kapitel 33, dass Gott jedem Menschen zwei- oder dreimal diese Chance gibt, das heißt sein Leben vor der Grube bewahrt und ihm die Chance gibt, das Licht des Lebens zu sehen. Manche haben auch, obwohl sie Gott nicht persönlich kennen, einzelne Gebetserhörungen, wo sie sozusagen beispielhaft erleben, wie Gott sie trotzdem liebt. Vielleicht erscheint ihnen das ein Widerspruch, weil ich sagte, dass Menschen, die Gott nicht kennen, trotzdem Gebetserhörungen haben, weil sie ja dann offensichtlich beten. Ich gehe davon aus, dass wir Gott erst dann kennen, wenn wir Jesus im Herzen haben, denn er hat zumindest gesagt, ich bin der Weg zu Gott. Und wenn ich den Weg nicht beschreite, werde ich ja wahrscheinlich auch das Ziel nicht kennen. Man kann also zu Gott beten, zu einem unbekannten Gott, weil man Jesus noch nicht im Herzen hat und trotzdem ab und zu schon erfahren, dass dieser Gott da ist und lebt und uns persönlich liebt. Ich denke, die Einstellung wird grundsätzlich anders, wenn man diesen Gott persönlich kennenlernt, Jesus in seinem Leben hat und dann feststellt, da ist eigentlich einer, der hat schon vorher geplant für mich. Wir haben ja so schöne Weihnachtslieder gesungen und es wird nachher noch weitergehen, wo es dann heißt, ehe ich geboren wurde und solche Dinge, hat Gott schon für mich geplant, nämlich seinen Sohn als Erlöser gesandt in diese Welt. Und da konnte ich ja nun gar nichts dafür tun, sondern es nur dankbar annehmen. Oder wenn es heißt, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, dann hat einer schon vor vielen Jahrhunderten sein Leben für mich hingegeben, damit Gott mir vergibt und mich annimmt. Eine Planung, die also lange vor meiner Existenz begann und Auswirkungen hat bis heute. Oder dieser schöne Vers in Römer 5, Gott beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, er hat voraussetzungslos etwas für mich getan, was ich heute dankbar akzeptiere. So entdecken Gläubige immer mehr, es gibt vorbereitete, gute Weichenstellungen für mich, auch im persönlichen Leben. Dieser alte Kirchenvater Augustin sprach einmal von der vorlaufenden Gnade. Das heißt, ehe ich die Gnade wirklich erkenne und Jesus entdecke, gibt es so vorlaufende Gnade, wo Gott irgendetwas einfädelt für mich, was ganz hilfreich ist und mich dann weiterbringt. Vorlaufende Gnade sehe ich auch darin, wie Gott es eingefädelt hat, dass jemand zum Glauben kam. Und das ist ja hochinteressant, auch unter uns. Ich will nur von ein paar Menschen, die ich persönlich kenne, solche kurzen Aufhänger erwähnen, dass jemand Christ geworden, weil er die Wohnung gewechselt hat. Ein anderer, weil er seinen Arbeitsplatz verloren hat. Das waren so die äußeren Aufhänge. Oder weil er zu einer Freizeit eingeladen wurde oder eine Auslandsreise gemacht hat oder ein Referat in der Schule schreiben musste oder eine Entziehungskur machte. Nur so äußere Aufhänger, die einem fast zugeschoben wurden. Aber an diesem Aufhänger hing dann der persönliche Glaube an Jesus, der dabei herauskam. Und so lernen wir staunen über die Führung Gottes im persönlichen Leben und vergleichen sie mit den Führungsgeschichten der Bibel. Aber jetzt muss ich da nicht nur sagen, da war so ein Simeon im Tempel, der lange gewartet hat und endlich seine Erfüllung erfuhr. Gott hat ihn geführt. Nein, er führt auch mich ganz persönlich. Und das finde ich schön, wenn man erzählen kann auch, wie Gott im Alltag führt. Psalm 4, Vers 4 in der Luther-Übersetzung erkennet, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Das geht bis in Kleinigkeiten hinein, dass man vielleicht irgendwo hinfährt und weiß, da gibt es eigentlich nie einen Parkplatz und genau in dem Moment, wo man wegfährt, da ankommt, fährt auch ein anderes Auto weg. Oder gerade vor 2 Tagen besuchte ich jemand, eine kranke Dame, die sagte, da gibt es immer liebe Nachbarn, die für mich irgendetwas einkaufen. Und eine Frau, die kaufte für mich Brot ein. Ich habe ihr nur gesagt, ich hätte gerne Brot. Aber sie hat genau die spezielle Brotsorte gekauft, die ich gerne hätte, obwohl ich ihr das überhaupt nicht gesagt habe. Kleine Führung Gottes, dass selbst solche, ich sage einmal, Banalitäten übereinstimmen. Und Gott zeigt, ich bin bis in die kleinsten Kleinigkeiten mit deinem persönlichen Leben vertraut. Ja, Umstände spielen dabei immer eine Rolle. Andere Personen, oft Christen, Überzeugungen, die Gott gibt, vor allen Dingen sein Wort in der Bibel, das anfängt persönlich zu einem zu reden. Und das finde ich ja schön, wenn die Bibel nicht nur so ein literarisches Buch ist, das fast jeder Haushalt in der Bundesrepublik irgendwo stehen hat, sondern wenn man merkt, dieses Wort redet mich persönlich an und ich weiß, es gilt mir. Hier in diesem Psalm 25 hat ein gläubiger Mann seine Erfahrungen zusammengefasst und sagte, nein, keiner, der auf dich harrt, wird zu Schanden. Wer war dieser Mann? Das war der David. Der hatte warten gelernt. Er war ein Teenager, als er gesalbt wurde zum König. Und er war ein erwachsener Mann von 30 Jahren, als er König wurde. Dazwischen liegen mindestens 12, 13, 14 Jahre Wartezeit mit intensiver Verfolgung durch seinen Vorgänger. Und er musste oft genug flüchten war sehr oft in Druck und Lebensgefahr. Und trotzdem sagt er hier ganz fröhlich und klar, nein, keiner, der auf dich harrt, wird zu Schanden. Das heißt, er hat erfahren, Gott hat ein gutes Ziel, bei allem Auf und Ab in meinem Leben geht es weiter und da ist jemand, der seine Hand über mir hält. Es gibt Kampf und Sieg, Versagen und Aufstehen, aber das Vertrauen wächst. Und es wäre schön, wenn der Einzelne zu Hause mal diesen ganzen Psalm 25 liest, weil da viel mehr noch von Vertrauen, allerdings auch von Schwierigkeiten die Rede ist, aber auch wie Gott hindurch führt. Ja, ich weiß nicht, in welcher Situation der Einzelne von uns sein wird, wo gerade jetzt für ihn Vertrauen nötig ist, vielleicht gesundheitlich, vielleicht in irgendeiner Partnerschaftsfrage, vielleicht auch genau im Gegenteil, wie komme ich mit meiner Einsamkeit zurecht? Ich weiß es nicht, aber es gilt für jeden von uns, nein, keiner, der auf Gott harrt, wird zu Schanden werden. Ja, wir können natürlich nicht sagen, dass sich alles in Friede, Freude und Eierkuchen auflöst, so scherzhaft formuliert. Das heißt, dass man alle Nöte wegbeten könnte. Viele lassen sich wegbeten, aber manche bleiben auch. Und trotzdem hat Gott ein gutes Ziel. Ich denke, fast jeder wird kennen, Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen oder wörtlich übersetzt zum Guten mitwirken. Die Frage ist nur, was ist gut für mich? Alles wird mir zum Guten mitwirken. Gut ist das, was mich mehr mit dem Guten verbindet, mit Gott. Und da dienen auch Schwierigkeiten dazu, dass wir Gott ähnlich werden und das Vertrauen noch mehr auf ihn setzen. Gott lässt Angriffe des Feindes Gottes zu auf unseren Körper, also gesundheitliche Angriffe, auf unsere Seele, Konflikte in der Gefühlswelt, merkwürdige Gedanken, falsche Willensentscheidungen, die sich einschleichen möchten. Er lässt Angriffe auf unseren Geist zu, dass da plötzlich Hochmut entsteht und was weiß ich nicht alles. Angriffe auf die Familie, auf den Besitz und vieles andere. Aber er lehrt uns auch Kampf und Sieg. Psalm 144, Vers 1 heißt es, gelobt sei der Herr, der meine Hände den Kampf lehrt und meine Fäuste den Krieg. Gemeint war bei dem David wirklich auch Kampf und Krieg. Aber ich denke, für uns bedeutet das ganz wesentlich Gebet und ein Durchkommen. Das heißt, zu diesem Vertrauen gehört ein immer wichtiger werdendes Gebetsleben und ein Umgang mit Gottes Wort, sodass wir seine Verheißung immer mehr heraushören und ich denke auch lernen. Ich weiß nicht, wie Sie Ihre Bibel lesen. Immer mehr Leute gibt es, die sie mit einem Buntstift oder einem Bleistift lesen, um sich wichtige Verse zu unterstreichen. Denn wenn Sie dann einmal durchblättern in Ihrer Bibel, werden Ihnen diese Verse sofort ins Auge fallen und viel öfter zu Ihnen sprechen, als wenn Sie nur so eine Seite mit gleichförmig geschriebenen Buchstaben sehen. Also ein Einprägen von Gottes Wort, ein Markieren, das kann man optisch natürlich auch gedanklich markieren, damit dieses Wort uns immer wieder einfällt und in die Augen springt und persönliche Zusagen vermittelt. In der Bibel gibt es so etwas wie Mehrfacherfüllungen. Das heißt, dass ein Wort eigentlich dem König David gesagt wurde, also bei ihm erfüllt wurde. Dass es aber auch in meinem Leben sich noch einmal erfüllt, obwohl ich 3000 Jahre später lebe. Und dass es vielleicht gleichzeitig noch dafür gilt, wenn Jesus einmal wiederkommen wird, was vielleicht bald geschieht, vielleicht auch später. Es gibt also so etwas wie Mehrfacherfüllungen. Dass ein Wort nicht nur einmal sozusagen gilt, sondern immer wieder einmal gilt und zum Ziel kommt. Im 2. Korintherbrief heißt es, so viele Verheißungen es gibt, sie sind in Jesus Christus alle Ja und Amen. Das heißt, die Verheißungen Gottes werde ich viel mehr erkennen und ja, glaubend auch ihnen vertrauen, wenn ich Jesus kenne, weil sie in ihm alle wie in einem Punkt ihre Erfüllung finden werden oder schon gefunden haben. Der nächste Satz ist für viele eine Banalität, weil sie ihn schon lange kennen. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Und es ist trotzdem gut, ihn immer wieder einmal zu hören und auch zu glauben. Er löst nicht jede Spannung auf. Wir hatten an Heiligabend in dem Gottesdienst mit Kindern so ein nettes Schattenspiel hier vorgeführt. Da war eine Schnecke, die nach Bethlehem kroch und dann verschiedene andere Tiere mitnahm oder auch Menschen. Da war auch eine ziemlich humpelnde Frau dabei, die so mit einer Krücke ging und sagte, ja, ich gehe dann auch damit, vielleicht wird mich dieser Messias heilen. Und dann hat die Schnecke das ergänzt und sagte, ja, vielleicht wird er dich heilen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht verändert er dich nur, dass du trotz deiner Lähmung glücklich bist. Und ich denke, das ist jetzt nicht ein frommer Selbstbetrug, dass man sein Problem behält und trotzdem glücklich sein lernt, sondern dass Gott einfach auch Menschen so verändern kann, dass sie auch mit ihren Einschränkungen im Leben leben lernen und trotzdem inneren Frieden haben. Ja, unsere Glückserwartungen hängen oft an dieser Wenn- und Dann-Situation. Wenn ich das habe, wird es mir gut gehen. Oder scherzhaft, wie Jugendliche das oft sagen, wenn ich erstmal auf dem Missionsfeld bin, dann werde ich ganz mit Gott leben. Bei diesem Reden ist bisher von denen, die ich kenne, weitgehend kaum jemand auf diesem Missionsfeld angekommen, weil man die Erfüllung immer in die Zukunft verlagert. Es geht nicht darum, wenn ich das habe, werde ich das und das tun, oder wenn ich erstmal 8.000 Mark im Monat verdiene, werde ich auch 500 Mark spenden, sondern was ich heute tun kann, ist entscheidend. Und wenn ich das heute nicht tue, werde ich es auch in Zukunft nicht erreichen. Es ist schon wichtig, sich nach vorne auszustrecken, aber noch wichtiger zu überlegen, was ist heute dran? Welches Vertrauen lege ich in den heutigen Tag hinein? Und wie wird Gott mich da führen? Gott lässt auch Leiden und Verlust zu, auch Verfolgung. In vielen Ländern der Erde werden Christen verfolgt, leider auch getötet. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. In vielen islamischen Ländern werden Moslems, die zum Christentum übertreten, die Jesus kennenlernen, umgebracht oder von ihren Familien schikaniert. Im Sudan werden sie zu Hunderten abgeschlachtet, weil sie gerade im Süden des Landes leben und vieles mehr. Und trotz dieser Verfolgung, die Gott zulässt, hier in Deutschland vielleicht mehr in der Form, dass jemand verspottet wird von Arbeitskollegen oder seine Familie meint, er sei so ein bisschen überspannt, weil er immer von Jesus redet. Trotzdem erfahren auch diese Menschen die Treue Gottes und seine Nähe und Liebe. Da ist nämlich die Erfahrung, da ist einer, der trägt durch, Psalm 68, wo es heißt, gelobt sei der Herr täglich, er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Und diese Erfahrung macht sicher jeder, der in Drucksituationen kommt. Ich stehe nicht nur unter Druck, sondern da ist jemand, der mich mitträgt. Jesaja 11, die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Wir kennen all diese Atlasfigur, diesen Halbgott oder auch Ganzgott, was auch immer, der die Weltkugel tragen musste und dann immer stöhnte und ächzte. Manchmal sind wir auch so Leute, die alle unsere Probleme selbst tragen und dann stöhnen und ächzen, bis wir irgendwann glaubend wieder akzeptieren, die Herrschaft kommt auf seine Schulter, das heißt auf Jesu Schulter. Er ist letztlich der Verantwortliche. Und da gibt es eben auch in der Not klare Aussagen. Ich möchte ein Lied vorlesen, das habe ich schon einmal vorgelesen, von Rudolf Alexander Schröder über ja, die Zuversicht auch in Schwierigkeiten. Da heißt es, es mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. Halte du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt, er hält sein Versprechen. Es mag sein, dass Trug und List eine Weile Meister ist. Wie Gott will, sind Gottes Gaben. Rechte nicht um mein und dein. Manches Glück ist auf den Schein. Lass es Weile haben. Es mag sein, dass Frevel siegt, wo der Fromme niederliegt. Doch nach jedem Unterliegen wirst du den Gerechten sehen, lebend aus dem Feuer gehen, neue Kräfte kriegen. Es mag sein, die Welt ist alt, Missetat und Missgestalt sind in ihr gemeine Plagen. Schau dir es an und stehe fest, Nur wer sich nicht schrecken lässt, darf die Krone tragen. Es mag sein, so soll es sein. Fass ein Herz und gib dich drein, Angst und Sorge wird's nicht wenden. Streite, du gewinnst den Streit, deine Zeit und alle Zeit stehen in Gottes Händen. Ja, das ist die Aussage von jemand, der weiß, es geht weiter, auch wenn manches zerbricht. Und da ist einer, der sehr treu hindurchbringt. Und ich denke, diese Erfahrung wird jeder machen, wie sie der David gemacht hat und auch viele andere. Er trägt hindurch, er schenkt Bewahrung und Bewährung. Und die Gemeinschaft mit ihm wird dabei eigentlich immer wertvoller. Seine Wege sind nicht sinnlos oder vergeblich oder leer, sondern wir merken, dass auch schwierige Wege einen Sinn gewinnen in seiner Gegenwart. Dieser Psalmvers 25, Vers 3 hier geht weiter, das hatte ich bisher nicht genannt, ich will es nur antippen. Nein, keiner, der auf dich hart wird, zu Schanden. Und dann geht es weiter. Zu Schanden werden die schnöden Verräter oder anders übersetzt, die, die treulos handeln. Das heißt, auf Gottes Wegen werden wir nicht zu Schanden, aber man kann schon beschämt werden, indem man seine Wege selber aussucht, indem man seine Problemlösungen sich selber zusammenschustert, ohne Gottes Lösung dabei zu treffen, indem man aus falschen Motiven heraus handelt oder sein Leben auf falsche Sicherheiten baut. Wie viele haben gedacht, jetzt habe ich einen Partner, ich habe einen Beruf, ich habe eine tolle Wohnungseinrichtung, ich kann mir großartige Urlaubsreisen leisten. Jetzt ist mein Leben gesichert und dann zerbrach die Ehe nach wenigen Jahren und es war gar nichts gesichert, außer dass sie Scherben hatten und viele Ausgaben blieb nichts übrig. Warum? Ein beschämendes Urteil Gottes, du hast eigentlich auf Sand gebaut, du hast auf deinen Partner gebaut, auf die Finanzen, auf deine Urlaubsreisen, deine Wohnungseinrichtung, aber nicht auf mich. Und die Bibel sagt, dass wir nicht beschämt werden, dass wir nicht zu Schanden werden, auch wenn es schwierig wird, aber dass auf Gottes Wegen Gottes Liebe und Ziele sind. Ich will noch ein paar Verse nennen über Harren. Psalm 27 am Ende, harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Oder Psalm 40, eine Erfahrung im großen Elend, wo es heißt, unerschüttert harrte ich des Herrn, er hörte mein Schreien und zog mich aus der Grube des Verderbens, aus tiefem Schlamm, stellte meine Füße auf den Felsen und gab mir ein neues Lied in den Mund. Ein Vers, den wahrscheinlich viele von uns kennen, Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, empfangen immer neue Kraft, dass ihnen Schwingen wachsen wie Adlern. Das heißt, aus diesem Harren, diesem vertrauenden Abwarten, kann ein neuer Aufschwung kommen im Glauben. Und dann in der Offenbarung taucht das letzte Wort Harren auf, Kapitel 3, Vers 10. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den Erdkreis kommt. Ein Harren also auch auf die Wiederkunft Jesu. Da ist jemand, der nicht nur kam und jetzt in mir lebt, sondern der wird wiederkommen in die Weltgeschichte hinein und wir werden mit ihm verbunden weiterleben, sei es in der Ewigkeit oder heute schon jeden einzelnen Tag. Wir wissen, dass er die Geschichte zum Ziel führt. Warten heißt dennoch, dass wir heute das tun, was Gott möchte, dass ich nicht nur sage, ich warte auf das, was sich da endlich verdichten wird oder endlich dieser Termin, der kommt, sondern dass wir in der Zwischenzeit schon das tun, was Gott uns klar macht. Und eine letzte Aussage, die eigentlich selbstverständlich ist, aber uns immer wieder gut tut zu hören. Bei allem Warten können wir sagen, Gott verspätet sich nie. Galater 4, Vers 4 zur Weihnachtsgeschichte die Verbindung, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das heißt, Gott kennt erfüllte Zeit und dann handelt er, sodass man das sehen kann. Und ich denke, das gilt auch in unserem Leben manchmal, dass man sagen kann, als die Zeit erfüllt war, als die Situation reif war, als sich das Problem verdichtet hat oder wie auch immer weiterging, sandte Gott seinen Sohn, um jetzt seine Lösung zu schenken. Nein, keiner, der auf dich harrt, wird zuschanden. Danke, Herr, für diese Zusage, die sicher für jeden von uns wichtig ist. Schenke, dass dieses Harren, dieses vertrauende Warten auch für uns den Alltag bestimmt. Und hab Dank, dass du nicht enttäuschst, sondern dass du begleitest, hindurchführst. So loben wir dich als den, der uns liebt. Amen.